Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Monika Seinsche am Mikrofon. Herzlich willkommen. Heute sind nach einer langen Corona-Pause wieder zahlreiche Fridays for Future-Aktivisten auf den Straßen unterwegs gewesen, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Dass der dringend nötig ist, zeigt auch eine Studie aus Science über Hitzewellen im Ozean, die durch den menschengemachten Klimawandel über 20 Mal häufiger geworden sind. Damit starten wir gleich in die Sendung. Außerdem fragen wir, inwieweit sich die Behandlung von Covid-19-Patienten seit dem Start der Pandemie verbessert hat. Und wir zeigen kleine Drähte aus reinem Kohlenstoff, die Computer wesentlich schneller machen können, als sie es heute sind. The Blob, so hieß ein Horrorfilm aus den 1950er Jahren. Und so haben Forschende eine Hitzewelle genannt, die zwischen 2014 und 2016 dem nordöstlichen Pazifik ungewöhnlich hohe Wassertemperaturen bescherte. Denn was auf die Hitze im Meer folgte, kam für viele Meeresbewohner blankem Horror gleich. Die Kabeljaubestände brachen ein und Millionen von Vögeln verhungerten. Solche Hitzewellen gibt es immer mal wieder, aber seit einiger Zeit häufen sie sich. Forscherinnen und Forscher der Uni Bern haben jetzt untersucht, welchen Einfluss der Mensch auf diese Ereignisse hat. Ich habe Charlotte Laufkötter erstmal gefragt, warum marine Hitzewellen so gefährlich sind.
Ähnlich wie an Land haben die Hitzewellen einen sehr starken negativen Einfluss auf marine Organismen und marine Ökosysteme. Das ist einmal direkt durch die Temperatur selber. Viele von den marinen Organismen leben bereits am oberen Bereich des Temperaturbereichs, in dem sie aushalten können. Wenn es dann noch wärmer wird, erhöht sich oft die Mortalität dieser Organismen drastisch. Dazu kommt, oft gehen diese Hitzewellen mit einer niedrigen Primärproduktion her. Das bedeutet ein niederes, ich sage jetzt mal Pflanzenwachstum, obwohl es Pflanzen streng genommen um Ozean nicht gibt. Aber dadurch ist einfach weniger Nahrung vorhanden. Das ist also ein zusätzlicher Stressfaktor zu der Hitze. Und das beides zusammen bewirkt oft, dass auch viele höhere Organismen eine deutlich erhöhte Mortalität haben. Man weiß zum Beispiel von Seelöwen und Vögeln, dass die Sterberate um bis zu 20% erhöht ist während solchen Hitzewellen. Und auch Fischereien sind oft stark betroffen. Zusätzlich gibt es solche sogenannten Schlüsselspezies. Die formen ein Habitat. Das ist ähnlich wie die Bäume an Land einen Wald formen. Gibt es im Meer zum Beispiel Korallen, die Korallenriffe formen. Und diese Schlüsselspezies können oft der Hitze nicht ausweichen, weil sie teilweise am Boden fest sind und sind oft sehr stark von dieser Hitze angegriffen und oft bis zu einem Ausmaß, dass sie sich jahrelang nicht davon erholen können. Und zusätzlich weiß man noch von sogenannten Harmful Algal Blooms. Das sind giftige Algenblüten, die oft in Zusammenhang mit Hitzewellen auftreten und dann die ganze Gegend kontaminieren, sodass man zum Beispiel Fisch, der in der Gegend gefangen wird, nicht mehr verkaufen kann.
Und wie entstehen solche Hitzewellen?
Im Prinzip hat jede Hitzewelle ihre eigene Geschichte, wodurch sie jetzt genau aufgetreten ist. Das können unter anderem kann das eine Hitzewelle in der Atmosphäre sein, die das Meer erwärmt. Es kann auch eine Änderung der Strömungsbedingungen sein, sodass besonders viel warmes Wasser irgendwohin transportiert wird oder weniger kaltes Wasser als normal. Es gibt auch so großflächige Klimaphänomene wie El Niño zum Beispiel, die Hitzewellen verursachen können. Aber unter diesen ganzen kurzfristigen Phänomenen liegt auch ein langfristiger Trend, dass das Meer sich erwärmt. Und dadurch lässt sich eigentlich der Anstieg der Hitzewellen im Meer vor allem erklären über die letzten Jahrzehnte.
Sie haben sich ja angeschaut, welchen Einfluss der Mensch auf solche Hitzewellen hat oder menschliche Aktivitäten auf solche Hitzewellen hat. Wie haben Sie das gemacht?
Im Prinzip benutzen wir Modellsimulationen, um zwei unterschiedliche Welten zu simulieren. Die erste Welt ist die reale, die in der wir leben, inklusive der Treibhausgase, die seit der Industrialisierung in die Atmosphäre gelangen. Und die zweite Welt ist eine imaginäre Welt ohne diese Treibhausgase. Und dann berechnen wir in jeder dieser beiden Welten, wie wahrscheinlich es ist, dass eine Hitzewelle, die so stark ist wie die beobachtete, auftritt. Und aus dem Unterschied der beiden Wahrscheinlichkeiten kann man halt sehen, zu welchem Anteil der Mensch zu dieser Hitzewelle beigetragen hat.
Und was ist dabei herausgekommen bei dieser Simulation?
Also wir haben in unserer Studie uns auf 7 marine Hitzewellen fokussiert. Von diesen 7 Hitzewellen weiß man besonders viel über, wie die marinen Ökosysteme beeinflusst haben. Und in 6 von diesen 7 Hitzewellen haben wir sehr hohen menschlichen Beitrag festgestellt. In mehreren Fällen sogar einen Beitrag von 100%. Das heißt, diese Hitzewelle hätte nicht so heiß und nicht so lang sein können ohne den menschengemachten Klimawandel.
Was bedeutet das denn, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, auf zukünftige mögliche Hitzewellen?
Hitzewellen werden definitiv, also marine Hitzewellen werden öfter auftreten. Wir haben uns explizit für die 7 Hitzewellen, die wir in unserer Studie untersucht haben, angeguckt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die pro Jahr auftritt. Und in einer Welt ohne menschengemachten Klimawandel wären die vielleicht einmal in 1000 Jahren aufgetreten. Also in jedem Jahr hat man ein Tausendstel Wahrscheinlichkeit, dass so eine Hitzewelle auftritt. Und mittlerweile mit etwa 1 Grad Warming, wie wir zurzeit haben, treten diese Hitzewellen schon etwa einmal alle 100 Jahre auf. Also in jedem Jahr hat man eine 100% Chance, dass so eine Hitzewelle auftritt. Und dann haben wir noch in die Zukunft geschaut für verschiedene Grad von Erwärmung. Und unter 3 Grad Erwärmung, das wäre sehr starke Erwärmung, ohne dass die Menschheit viel gegen den Klimawandel unternimmt, würden diese Hitzewellen einmal alle 10 Jahre oder sogar jährlich auftreten. Also man hat mindestens 10% oder höhere Chance in irgendeinem Jahr, dass so eine Hitzewelle auftritt.
Kann man denn auch sagen, was das wiederum für die Tierwelt und die Pflanzenwelt im Meer bedeuten würde, ein solcher drastischer Anstieg an marinen Hitzewellen?
Also man kann natürlich davon lernen, was man heutzutage sieht, was da passiert. Und wenn dann das Gleiche passiert wie heute, dann wäre das ein ganz drastischer Einschnitt. Wir hätten definitiv keine Korallenriffe mehr. Auch weitere ganze Ökosysteme könnten sich dem nicht anpassen und würden aussterben. Es ist natürlich schwierig vorherzusagen, inwieweit solche Systeme sich anpassen können. Sie würden sich natürlich verändern. Aber die Hitzewellen, die jetzt aufgetreten sind, die sind ja innerhalb von einem kurzen Zeitraum aufgetreten. Das ist ja eine andere Herausforderung, als wenn diese Wärme sich über 50 Jahre entwickelt. So oder so würden die Ökosysteme, wie wir sie heute kennen, so nicht mehr existieren können. Definitiv nicht in den tropischen Gebieten.
Gibt es denn Weltregionen, um die Sie sich besondere Sorgen machen, wenn es um marine Hitzewellen und im Zweifelsfall auch durch den Klimawandel zukünftig häufigere marine Hitzewellen geht?
Im Prinzip sehen wir in allen Weltregionen eine Zunahme von Hitzewellen. Also ich sehe keine Region, die davon ganz besonders betroffen ist. Es ist wohl so, dass in den heutigen tropischen Gebieten würden dann Temperaturen herrschen, die es bisher nirgendwo auf der Welt gibt. Und das wäre sicherlich eine Region, für die ich mich besonders Sorgen machen würde. Außerdem, die Polarregionen erwärmen sich deutlich schneller als der Rest der Welt. Das wäre also auch eine besonders verwundbare Region.
Charlotte Laufkötter von der Abteilung Klima- und Umweltphysik der Universität Bern. Und wer sich fragt, warum einige Menschen trotz aller dieser wissenschaftlichen Ergebnisse den menschengemachten Klimawandel immer noch für einen Mythos halten, dem empfehle ich die Sendung Wissenschaft im Brennpunkt am kommenden Sonntag.
Forschung aktuell. Programmtipp.
Es gibt Themen, da denkt man sich, warum muss ich mich damit eigentlich noch befassen? Dass sich die Erde durch die Aktivitäten der Menschen erwärmt, das ist so ein Thema.
Der Wissensstand ist natürlich heute größer. Das hat aber Klimaskeptiker oder Klimawandelleugner oder wie man sie nennen möchte, nie und bis heute nicht davon abgehalten, das alles irgendwie als Unsinn abzutun oder als nicht so schlimm.
Die Erde ist grüner geworden. Pflanzen lieben CO2.
In Deutschland sind die Stimmen gegen den wissenschaftlichen Konsens leiser, kann man sagen. Und sie kommen jetzt eher vom Spielfeldrand, aber sie werden lauter. Und die Netzwerke, die werden auch größer, vielleicht auch effizienter.
So our prognosis is we will have much less warming and so we have much more time.
Klimafaktenleugner. Der Zweifler bleibt.
Ich sage ja nicht, wir müssen unsere Probleme jetzt durch Baumpflanzen erledigen. Es ist ein Beitrag. Ein weiterer Beitrag ist natürlich die Entwicklung inhärent sicherer Kerntechniken. Das ist auch völlig klar.
Wissenschaft im Brennpunkt am Sonntag um 16.30 Uhr.
In Europa steigen die Covid-19-Infektionszahlen wieder an. In Deutschland noch allmählich, aber etwa in Frankreich, Spanien und England dramatisch. In Madrid zum Beispiel sind auch die Krankenhäuser schon voll ausgelastet. Trotzdem heißt es, die Situation sei mit dem Anfang der Pandemie nicht vergleichbar, weil wir dazugelernt hätten. Aber stimmt das auch für die Kliniken? Haben die Ärzte wirklich gelernt, ihre Patienten besser zu behandeln? Dieser Frage ist mein Kollege Volkert Wildermuth nachgegangen.
Wer wissen will, wie schnell ein Computer ist, schaut auf dessen Taktrate. Denn die verrät, wie viele Rechenoperationen der Prozessor pro Sekunde abarbeiten kann.
Heutzutage, wenn man einen Computerchip kauft, ist es so zwischen 3 bis 8 Gigahertz.
Sagt Felix Fischer, Professor an der University of California in Berkeley.
Das ist so das Limit und seit 2004 oder so ist es konstant geblieben. Da gab es keine großen Fortschritte in der Beziehung.
Der Grund: Der heutige Baustoff Silizium gibt keine höheren Taktraten her und damit keine höhere Rechengeschwindigkeit. Und da wäre noch ein zweites Problem.
Der Energieverbrauch. Je mehr Transistoren man auf einen Computerchip packt, desto mehr Energie brauchen die und desto mehr Wärme muss abgeführt werden. Und mit dieser Entwicklung wird die Chipproduktion teurer und teurer.
Deshalb will Fischer weg vom Silizium und setzt auf ein anderes Baumaterial, auf Kohlenstoff. Denn mit Kohlenstoff lassen sich nanometerkleine Strukturen präziser fertigen als mit Silizium, was völlig neue Chip-Architekturen ermöglichen würde. Die Aussichten klingen verlockend.
Ein Computerchip, der auf unseren Materialien basieren würde, wäre unter Umständen 10 bis 100.000 Mal schneller als ein Computerchip, der auf Silizium basiert. Und zu der gleichen Zeit würde er allerdings nur einen Bruchteil der Energie verbrauchen.
Schneller und energiesparender. Letzteres ist gerade für mobile Geräte interessant. Das Smartphone müsste seltener zum Laden an die Steckdose. Transistoren, also winzige Schalter aus Kohlenstoff, konnten die Fachleute schon bauen. Für einen kompletten Chip fehlte aber noch eines: Leiterbahnen aus Kohlenstoff.
Und das ist einfach ein hochleitender Draht im Prinzip, der zwischen verschiedenen Komponenten die elektronische Verbindung zur Verfügung stellt.
Solche Leiterbahnen aus Kohlenstoff hat Fischers Team jetzt gebaut, und zwar auf der Basis sogenannter Nano-Ribbons. Das sind winzige Bänder aus Kohlenstoff, gut 2 Nanometer breit und 30 Nanometer lang. Das Problem? Eigentlich leiten die Winzlinge gar keinen Strom. Fischer vergleicht das mit einer fehlkonstruierten Autobahn.
Die Autobahn selbst ist nicht eine selbstverbundene Strecke, sondern es sind kleine Abschnitte, in die gerade mal 2 Autos hineinpassen. Aber zwischen diesen Autobahnabschnitten ist immer eine große Lücke, die die Autos nicht überspringen können.
Die Folge: Der Verkehr stockt, der Strom kann nicht fließen. Doch nun fanden die Forscher einen Trick, mit dem sich der Stau auflösen lässt.
Anstatt die Autos selbst zu verschieben, haben wir diese Segmente der Autobahn genommen und näher zueinander gebracht. Das heißt, diese Lücken kleiner gemacht zwischen den Segmenten, so dass die Autos jetzt über diese kleinen Lücken fahren können und die Elektronen auf diesem Leiterband transportiert werden können.
Damit werden die Nanobänder elektrisch leitend und taugen als Leiterbahnen auf einem Chip. Was Felix Fischer freut, denn?
Wir haben im Prinzip alle Bausteine jetzt zur Verfügung. Was wir jetzt brauchen, sind vielleicht 1-2 Jahre, um diese ganzen Bausteine jetzt in ein funktionierendes Ensemble zusammenzubringen.
Das Ziel: ein primitiver Kohlenstoffschaltkreis, der die prinzipielle Überlegenheit über Silizium beweist. Und wie lange müssen wir noch warten, bis superschnelle Kohlenstoffchips unsere Laptops auf Trab bringen?
Ja, also da muss ich die Erwartung etwas dämpfen. Wir werden nicht in den nächsten 5 oder 6 Jahren wirklich Computerchips damit aufbauen. Das Ziel unserer Forschungsgruppe ist, die Innovation dieser Technologie zu demonstrieren.
Für den kommerziellen Durchbruch wäre noch einiges an Ingenieursarbeit nötig. Die müsste die Industrie übernehmen, etwa das Silicon Valley. Und das zeigt sich laut Fischer durchaus interessiert an der neuen Kohlenstoffelektronik.
Sie haben es gehört, der Beitrag hatte natürlich nichts mit Covid-19 zu tun, sondern es ging um Frank Rothelüschen und Carbondrähte, die Computer wesentlich schneller machen können. Jetzt aber widmen wir uns wirklich der Frage: Haben die Ärzte gelernt, ihre Patienten besser zu behandeln? Und zwar mit Volkert Wildermuth.
Im Frühjahr starb in Deutschland einer von 5 Patienten, die wegen einer SARS-CoV-2-Infektion in die Klinik mussten. Von den beatmeten Patienten überlebte sogar nur die Hälfte. Covid-19 ist eine tödliche Krankheit. Inzwischen gibt es bessere Medikamente und die Ärzte haben mehr Erfahrung. Das sollte die Prognose verbessern. Sollte, denn noch gibt es dazu kaum aussagekräftige Studien. An der Universität Oxford hat sich der Statistiker Jason Oakey die englischen Daten von April bis August angesehen.
From April, the numbers of people in hospital were falling and they were halving about every 30 days.
Von April an halbierte sich die Zahl der Patienten in den Krankenhäusern alle 30 Tage. Aber die Zahl der Covid-19-Toten sank viel schneller. Sie halbierte sich alle 16 Tage. Deshalb denken wir, dass Covid-19 nicht mehr ganz so gefährlich ist wie zu Beginn der Pandemie.
Nur, woran liegt das? Eine Möglichkeit lautet, dass das Virus selbst harmloser geworden ist. Allerdings scheinen die vielen inzwischen bekannten Mutationen keinen Einfluss auf die Aggressivität des Erregers zu haben. Eine andere Erklärung beruht auf der Verschiebung der Altersgruppen. Aktuell infizieren sich vor allem jüngere Menschen, weil sie aktiver sind, reisen, Party machen. Einige von ihnen erkranken schwer, aber eben nur sehr wenige. Doch auch die Älteren für sich genommen haben Teil an dem Trend zu milderen Verläufen. Das konnte Jason Oakey an Daten vom deutschen Robert-Koch-Institut nachweisen.
We found a similar pattern, the fatality rate, even in the 80s.
Wir sehen in allen Altersgruppen ähnliche Trends, auch bei den über 80-Jährigen. Ihre Sterblichkeit ist deutlich höher als die der Jüngeren, aber sie ist von anfangs 30% auf 10% bei den neuesten Daten gefallen.
Das spricht dafür, dass die Ärzte tatsächlich besser mit Covid-19 umgehen können. In Deutschland sammelt das LEOS-Netzwerk Daten zum Krankheitsverlauf der Covid-19-Patienten. Es geht vor allem darum, Faktoren zu identifizieren, die früh Hinweise auf den Krankheitsverlauf geben. Aber im Austausch mit ihren Kollegen kann die Infektiologin Maria Fehre-Schild vom Universitätsklinikum Frankfurt doch wesentliche Verbesserungen feststellen. Erstens gibt es wirksame Medikamente. Dexamethason und vergleichbare Wirkstoffe senken die Sterblichkeit gerade der schwer betroffenen Patienten. Und Remdesivir ist bei den frühen Phasen der Erkrankung nützlich.
Also beide Medikamente zusammen können uns da helfen. Trotzdem würde ich nicht sagen, dass diese beiden Medikamente jetzt ein großer Durchbruch in der Behandlung dieser Erkrankung sind. Es sind Bausteine, die sich in ein großes Ganzes einfügen.
Das große Ganze, das ist vor allem die klinische Erfahrung, die die Ärzte gewonnen haben.
Wenn ich eine Erkrankung neu kennenlerne, dann verstehe ich natürlich auch besser, woran ich an einem Patienten erkennen kann, wie sich der klinische Verlauf gestalten wird. Ich denke einfach schon viel weiter mit nach vorne.
Es ist inzwischen klar, dass Covid-19 keine reine Lungenerkrankung ist. Auch das Herz, die Nieren und insbesondere die Blutgerinnung müssen überwacht werden, um frühzeitig einzugreifen.
Ein Beispiel ist, dass diese Patienten von einem doch sehr stabilen Zustand, wo sie im Bett sitzen und mit einem reden, wirklich rasant schnell in einen instabilen Zustand übergehen können, wo sie dann eben beatmungspflichtig werden.
Das kannten die Ärzte nicht von anderen Krankheiten, aber jetzt sind sie vorbereitet. Anfangs herrschte noch große Unklarheit, auch was die Sicherheit des medizinischen Personals betraf. Inzwischen gibt es überall Hygienekonzepte und Schutzkleidung.
Ich glaube, dass vor allem Ängste sehr stark abgebaut wurden über den Gewinn von Routine mit der Behandlung dieser Patienten. Und ich würde sagen, dass es heute wirklich nichts Besonderes mehr ist, wenn ein neuer Covid-19-Patient kommt. Es ist wirklich ein Patient wie jeder andere für uns mittlerweile.
Vieles deutet darauf hin, dass beachtliche Erfolge nicht nur bei der Infektionsvermeidung, sondern auch in der Klinik erzielt wurden. Klare Aussagen werden aber, so traurig das ist, erst möglich sein, wenn im Herbst und Winter wieder mehr Menschen auf die Intensivstationen kommen. Covid-19 bleibt in jedem Fall eine lebensgefährliche Krankheit. Aber vielleicht, so Jason Oakey, tragen die AHA-Regeln nicht nur dazu bei, Ansteckungen zu verhindern, sondern auch zu einem milderen Verlauf der Krankheit.
Menschen, die sich jetzt infizieren, bekommen wahrscheinlich eine geringere Virendosis ab als zu Beginn. Das könnte einen Einfluss haben.
Wie groß dieser Einfluss ist und ob er tatsächlich existiert, soll jetzt die nächste statistische Studie klären.
Volkert Wildermuth war das über die bessere Behandlung von Covid-19-Patienten. Wir machen hier im Studio weiter mit den Meldungen aus der Wissenschaft und die hat Lennart Pyritz mitgebracht.
Die Corona-Pandemie verändert auch den Gesang der Vögel. Der Corona-bedingte Shutdown in Kalifornien hat zu weniger Straßenverkehr und Lärm geführt. Dadurch hat sich wiederum die Qualität des Gesangs von Dachsammern verbessert, einer Singvogelart. Auf diesen Zusammenhang verweist die Studie eines Forschungsteams im Fachblatt Science. Frühere Studien hatten gezeigt, dass die Sperlingsvögel bei steigendem städtischen Lärmpegel höher und lauter singen. Das vergrößert die Entfernung, über die sie mit ihren Artgenossen kommunizieren können, vermindert allerdings ihre Stimmleistung. Die aktuelle Studie zeigt, dass dieser Effekt durch den Shutdown umgekehrt wurde. Die Tiere chippten plötzlich sanfter und vergrößerten die Bandbreite ihrer Stimme. Dadurch klangen die Männchen auch wieder attraktiver für die Weibchen. Die Ergebnisse zeigen, wie schnell sich die Vögel offenbar an veränderte Umweltbedingungen anpassen können, so die Autoren.
Neandertaler haben das Y-Chromosom von modernen Menschen übernommen.
Forschende haben die Sequenzen der männlichen Geschlechtschromosomen von 3 Neandertalern und 2 Denisovanern analysiert. Dann verglichen sie diese untereinander und mit den Daten moderner Menschen. Die Daten weisen darauf hin, dass sich Neandertaler und frühe moderne Menschen spätestens vor gut 100.000 Jahren begegneten und miteinander vermischten. Dabei übernahmen die Neandertaler das männliche Geschlechtschromosom vom modernen Menschen. Computersimulationen zeigten, dass die geringe Größe der Neandertaler-Population dazu geführt haben könnte, dass sich schädliche Mutationen in ihren Y-Chromosomen ansammeln. Dadurch waren Individuen mit der vom modernen Menschen übernommenen Variante im Vorteil, vermuten die Forschenden. Die Studie ist im Fachmagazin Science erschienen.
In der Gruppe zu suchen ist besser als allein.
Forschende haben Ratten einzeln oder zu 8 in ein verzweigtes Labyrinth gesetzt. Darin mussten die Tiere einen funktionierenden Wasserspender finden, während ihre Bewegungen automatisch aufgezeichnet wurden. Die Ergebnisse präsentieren die Wissenschaftler im Fachjournal Current Biology. Demnach sind die Tiere in der Gruppe erfolgreicher als allein. Dabei folgen die Ratten offenbar 2 einfachen Verhaltensregeln. Probiere neue Wege und folge Artgenossen. Mit der richtigen Balance aus beiden Strategien fanden Ratten in der Gruppe schneller zur Belohnung als allein im Labyrinth.
Bei Ausgrabungen in Niedersachsen wurde ein römischer Schienenpanzer entdeckt.
Die antike Rüstung bestand aus vielen miteinander verbundenen Eisenschienen, die den Oberkörper schützen sollten, und wurde auf der Grabungsstelle zur historischen Varusschlacht in Kalkriese bei Osnabrück gefunden. Obwohl seit der Militärreform des römischen Kaisers Augustus diese Art der Rüstung zur festen Soldatenausstattung gehört habe, gebe es kaum Funde, erklärte der Geschäftsführer des Museums und Parks Kalkriese. Auch aufgrund der Bodenverhältnisse in Norddeutschland sei kaum damit zu rechnen gewesen, dass ein solches Eisenobjekt mehr als 2000 Jahre überdauere.
Ein neuer, weicher Robotertyp ist gut im Fliegenfang.
Hochgeschwindigkeit ist in der Robotik gefragt, zum Beispiel um sich schnell bewegende Objekte zu greifen. Besonders für einfache, weiche Robotersysteme aus Kunststoff oder Gummi war das aber bislang problematisch. Im Fachjournal Communications Materials präsentiert ein Forschungsteam jetzt einen neuen, ultraschnellen Robotertyp mit weichem Körper. Er ist zum Beispiel in der Lage, eine Fliege zu umschließen, bevor diese abhebt. Das Funktionsprinzip? Winzige Magnete, die im Roboter eingebettet sind, reagieren auf magnetische Felder. So kann sich das Gerät schnell und flexibel bewegen. Roboter dieses Typs könnten in Zukunft helfen, künstlich biologisches Gewebe herzustellen oder biomechanische Reaktionen von sich schnell bewegenden Organismen zu erforschen.
Nach der Massenstrandung in Australien konnten etwa 100 Wale gerettet werden.
Am Montag waren etwa 270 gestrandete Grindwale in einer abgelegenen Bucht Tasmaniens entdeckt worden. Rund ein Drittel davon war bereits tot. 2 Tage später wurde nur wenige Kilometer entfernt eine zweite Gruppe von rund 200 gestrandeten Tieren gefunden. Gut 90 Wale konnten inzwischen gerettet und in tiefere Gewässer gebracht werden, teilte die zuständige Behörde mit. Die Zahl der veränderten Grindwale wird mit 350 angegeben. Die Massenstrandung ist die bisher größte in Australien. Sie übertrifft in ihrem Ausmaß eine aus dem Jahr 1996 mit etwa 320 Grindwalen an der Westküste.
Das waren die Meldungen mit Lennart Pyritz.
Sternzeit, 25. September, die internationale Nacht des Mondes. Heute Abend steht der zunehmende Halbmond unterhalb des Planeten Saturn. Knapp rechts gesellt sich Jupiter hinzu. Morgen ist der Mond ein Stück weiter gewandert und bildet mit beiden Planeten eine markante Lichterkette. An diesem Wochenende findet wieder die internationale Nacht der Mondbeobachtung statt. Menschen in aller Welt sind aufgerufen, den Begleiter der Erde am Himmel in Augenschein zu nehmen oder sich auf andere Weise mit ihm zu beschäftigen. Im vergangenen Jahr gab es über 2000 Veranstaltungen in rund 100 Ländern dieser Erde. An vielen Orten konnten Interessierte durch ein Teleskop die Mondkrater bestaunen. In Planetarien, Sternwarten und Schulen waren die Wissenschaft und die Kulturgeschichte des Mondes ein Thema. Die internationale Nacht der Mondbeobachtung gibt es seit 10 Jahren. Sie wird vor allem von der NASA gesponsert, deren Raumsonde Lunar Reconnaissance Orbiter gestochen scharfe Bilder aus der Mondumlaufbahn liefert. Wegen der Corona-Krise rufen die Organisatoren in diesem Jahr zu virtuellen Veranstaltungen auf. Der Mond ist zum Glück so hell, dass ihn alle auch ohne Teleskop beobachten können. Allerdings muss der Blick nach Süden möglichst frei sein, weil Mond, Saturn und Jupiter in unseren Breiten recht tief am Himmel stehen. Wer immer morgen von zu Hause aus zum Mond blickt, macht genau das, was Millionen andere Menschen auf der Welt auch tun. Am 16. Oktober des kommenden Jahres können sich die lunaren Fans dann hoffentlich wieder treffen, um gemeinsam in den Mond zu schauen.
Das war's für heute mit Forschung aktuell und Monika Seinsche. Die Kollegen aus der Wirtschaft fragen gleich, warum trotz Kohleausstieg 5 Dörfer in der Nähe von Garzweiler trotzdem noch dem Tagebau weichen müssen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.